The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in die frische Woche begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 17. März.
Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin so. Ihnen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen, da oben, meine Damen und Herren.
Sie hörten den Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, im Sommer 2023. Damals brachen sich deutschlandweit die Proteste gegen das vom grünen Bundeswirtschaftsministerium konzipierte Heizgesetz Bahn. Es wurde zum Sinnbild der Übergriffigkeit eines Staates, der bis in die Heizungskeller der Bürger regieren will. Und damit kehrte zurück, was die Grünen glaubten, abgeschüttelt zu haben. Das Image als Verbotspartei, deren Werkzeug die Moralkeule ist. Nicht nur Hubert Aiwanger machte sich das zunutze, sondern auch und vor allem Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef bestritt seinen Landtagswahlkampf und später dann auch den Bundestagswahlkampf mit einer zentralen Botschaft. Die Grünen, allen voran ihr Wirtschaftsminister Robert Habeck, seien verantwortlich für so ziemlich alles, was in Deutschland im Argen liegt.
Wer hat die Wirtschaft in Deutschland fast ruiniert? Die Grünen. Wer ist für mehr statt weniger Migration? Die Grünen. Und wer meint, dass er einfach weiter regieren kann? Die Grünen. Ich will es ganz klar sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Grünen gehören von der Regierungs- auf die Oppositionsbank. Und wer am sichersten die Grünen verhindern will, der muss CSU wählen.
Dass Söder die Grünen so rigoros ausschließen konnte, hat mit den Freien Wählern zu tun. Denn sie haben Söder in Bayern ermöglicht, was in keinem anderen Bundesland und schon gar nicht im Bund geht. Auf jede der drei Ampelparteien als Koalitionspartner verzichten zu können, ohne dabei in die Zwangslage zu kommen, mit der AfD kooperieren zu müssen. So gesehen sind die Freien Wähler Söders Alternative zur Alternativen und zugleich seine Brandmauer gegen Grün. Jetzt aber muss Markus Söder gemeinsame Sache mit den Grünen machen. Denn die womöglich künftige Koalition von CDU, CSU und SPD auf Bundesebene ist auf die Stimmen der Grünen Bundestagsfraktion angewiesen, um die nötige Zweidrittelmehrheit für eine Grundgesetzänderung zustande zu bringen. Eine Grundgesetzänderung, die unter anderem erlaubt, die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu lockern sowie ein Sondervermögen für Infrastruktur einzuführen. Dieses Vorhaben trägt mittlerweile eine leuchtend grüne Handschrift. Denn die Grünen haben nicht nur in das Sondervermögen 100 Milliarden Euro für den Klima- und Transformationsfonds reinverhandelt, sondern auch, dass das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 ins Grundgesetz aufgenommen wird. All das braucht aber nicht nur eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, sondern auch im Bundesrat. Und hier kommt Hubert Aiwanger ins Spiel. Er hat das Finanzpaket nämlich für nicht zustimmungsfähig erklärt.
Wir sagen ganz klar, wir wollen die Schuldenbremse beibehalten. Wir stehen zu einer verteidigungsfähigen Bundeswehr. Natürlich muss da Geld fließen, aber nicht über den Weg wie geplant, dass man dazu die Schuldenbremse öffnet, dass man Schulden ohne Ende macht und parallel noch Schulden über die Infrastruktur macht, über eine halbe Billion Euro.
So Hubert Aiwanger im Gespräch mit den Kollegen von Sat.1. Und Aiwanger weiter.
Deshalb fordern wir Reformdruck. Wir müssen besser sparen bei den Dingen, die der Volkswirtschaft nicht nutzen.
Der Chef der Freien Wähler spricht den Text, den CDU und CSU im Bundestagswahlkampf gesprochen haben. Und sollte Aiwanger bei seinem Nein zum Finanzpaket bleiben, müsste sich Bayern bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten. Und damit würde dem Gesetz die benötigte Zweidrittelmehrheit fehlen. Oder die CSU kündigt die Koalition mit den Freien Wählern auf. Die SPD hat sich schon als Koalitionspartner angeboten. Der bayerische Sonderweg aber wäre dann zu Ende und damit auch Söders Beinfreiheit auf der bundespolitischen Bühne. Heute nun soll es zu den entscheidenden Gesprächen zwischen CSU und Freien Wählern kommen. Und Markus Söder ist vom Treiber zum Getriebenen geworden. Er muss Aiwanger dazu bringen, einem Finanzpaket zuzustimmen, das ein Gemeinschaftswerk mit den Grünen ist. Den Grünen, mit denen Söder eine Koalition ausgeschlossen hat und die er auf der Oppositionsbank sehen wollte. Dort werden die Grünen im künftigen Bundestag zwar sitzen, und trotzdem regieren sie mit. Denn die Grundgesetzänderung, sollte sie denn kommen, schimmert grün. Und daran werden auch weiß-blaue Geschichten nichts ändern. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mario Chaya ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Ex-Generalsekretär seiner Partei. Jetzt schert er aus und will im Bundestag nicht das geplante Schuldenpaket und die nötige Grundgesetzänderung abnicken.
Ich verstehe die vielen, die sehr enttäuscht sind. Ich bin das auch. Ich hätte das mir nicht vorstellen können, dass wir in so kurzer Zeit eine so wichtige Zusage, die wir bei der Bundestagswahl getroffen haben, nicht mehr bereit sind umzusetzen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, was diese Woche wichtig wird für die Anleger. Außerdem blicken wir in die großen Unbekannten des Planeten, die Weltmeere. Und wir gedenken einer der grandiosesten Stimmen, die uns das amerikanische Popgeschäft geschenkt hat. 30 Stimmen entscheiden über Wohl und Wehe der kleinen großen Koalition in Spee unter einem noch nicht Bundeskanzler Friedrich Merz. 30 Stimmen sind es, die die Bundestagszweckgemeinschaft aus Union, SPD und Grünen über der nötigen Zweidrittelmehrheit hat. Die braucht es, damit sie in dieser letzten Sitzungswoche des alten Bundestags noch schnell das Grundgesetz ändern können. Bei 31 Abweichlern platzt das Ganze. Es geht also um ein historisches Finanzpaket auf Pump finanziert. Das macht manchem in der Union zu schaffen. Hatte man im Wahlkampf doch eine solide Fiskalpolitik und ein Einhalten der Schuldenbremse propagiert. Und jetzt soll morgen das Gegenteil dessen beschlossen werden. Mario Chaya will nicht mitmachen. Er sitzt als scheidender CDU-Abgeordneter in diesem eigentlich abgewählten Bundestag, der morgen noch mal zusammentritt. Bei der Bundestagswahl im Februar hat Chaya knapp verloren gegen den AfD-Kandidaten im Berliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf. Chaya wurde 1975 in Ostberlin geboren. Er saß für die CDU mehr als 20 Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus. Er war Gesundheitssenator und anschließend Bundestagsabgeordneter. Anfang 2022 berief ihn Friedrich Merz zum CDU-Generalsekretär. Nach anderthalb Jahren aber war Schluss. Merz holte Carsten Linnemann ins Konrad-Adenauer-Haus. Meine Kollegin Carina Mösbauer, Chefreporterin Politik hier bei The Pioneer, und ich haben Mario Chaya im Podcast-Studio begrüßt. Warum er das Megaschuldenpaket nicht mittragen will, das hören Sie jetzt. Hallo Herr Chaya und herzlich willkommen hier im Pioneer-Studio. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Herr Chaya, am Dienstag wird ja der alte Bundestag über Änderungen im Grundgesetz abstimmen, die unter anderem eine Lockerung der Schuldenbremse vorsehen und ein Sondervermögen Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro. Wie werden Sie abstimmen, Herr Chaya?
Ich halte diese Entscheidung nicht für richtig und tue mich sehr schwer damit, dem zuzustimmen. Und ich habe nicht vor, dieser Grundgesetzänderung zuzustimmen, denn die 500 Milliarden verdecken eben das eigentliche Problem, was wir im Wahlkampf auch immer zum Ausdruck gebracht haben. Wir brauchen Strukturveränderungen in unserem Land, um die Dysfunktionalität bei Vergaben, die Dysfunktionalität in unserem staatlichen Apparat zu überbrücken und zu lösen. Und wenn wir dies nicht tun und dies nur mit neuem Geld immer wieder überdecken, dann lösen wir diese grundsätzlichen Probleme nicht. Ich kann das auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit der meinen Kindern und den irgendwann mal kommenden Enkelkindern nicht zumuten, dass wir die Staatsverschuldung unseres Landes in so kurzer Zeit von 60% des Bruttoinlandsproduktes auf 85-90% des Bruttoinlandsproduktes anheben, ohne die wirklichen Probleme zu lösen. Und wir haben im Wahlkampf ganz deutlich etwas anderes gesagt.
Herr Czaja, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben nicht vor, zuzustimmen. Können Sie noch mal sagen, ob Sie sich wirklich schon final entschieden haben und wie Sie stimmen werden?
Ja, ich habe meiner Fraktion gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ich dieser Grundgesetzänderung nicht zustimmen kann. Sie ist nicht generationengerecht und die Begründungen, die dafür herangezogen werden, sind nicht redlich. Denn die außenpolitischen Herausforderungen, die wir in unserem Land haben, dass wir die Bundeswehr stärken müssen, dass wir eine neue Führungsrolle innerhalb der NATO eingehen müssen, diese großen Herausforderungen sind ohne Zweifel da. Dafür ist aber nicht eine Grundgesetzänderung erforderlich, sondern wir könnten jederzeit im Deutschen Bundestag, könnten die Abgeordneten, die dort Verantwortung haben, die entsprechenden Notlagekriterien ziehen und sie beschließen und damit eben auch die zusätzlichen Mittel für die Bundeswehr bereitstellen. Und dass ein Sondervermögen oder neue Schulden wie die 100 Milliarden, die wir schon einmal beschlossen haben, dafür eben auch nicht alleine helfen, sondern dass die Dysfunktionalität des Staates die Ursache dafür ist, dass wir an vielen Stellen nicht so vorankommen, wie wir das brauchen, sieht man bei den jetzigen 100 Milliarden, die die deutsche Bundeswehr bereits bekommen hat. Denn schon hier findet der Mittelabfluss ja nicht statt, finden die notwendigen Bestellungen nicht richtig statt, weil die staatlichen Institutionen nicht darauf vorbereitet sind, so etwas in der Geschwindigkeit zu tun, wie wir das aber nach der Wiedervereinigung ja einmal geschafft haben, als wir die Sonderaufgabe Deutsche Einheit mit sehr viel weniger Bürokratie und sehr viel schnelleren Investitionen geschafft haben. Und ich habe die große Sorge, dass das, wovor Wolfgang Schäuble, der Vater der Schuldenbremse und der Erdenker der schwarzen Null, immer gewarnt hat, dass neues Kapital nur dazu führt, dass der Staat sich daran gehindert fühlt, die notwendigen Staatsreformen umzusetzen. Er hat uns nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in seiner letzten Rede im Deutschen Bundestag in unserer CDU-CSU-Fraktion noch einmal ins Gewissen gesprochen.
Vielleicht für die Hörer einmal erklären, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass der Haushalt, so wie die Ampelkoalition ihn aufgestellt hatte, verfassungswidrig ist, nur als Erklärung.
Ja, und zum damaligen Zeitpunkt hat Wolfgang Schäuble drei Dinge in der Fraktion gesagt. Es war seine letzte Rede in der CDU-CSU-Fraktion. Er hat gesagt: Erstens, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist für die Generationengerechtigkeit eine gute Entscheidung. Aber sie wird uns auf allen Ebenen, im Bund und in den Ländern, dazu verpflichten, eine wirkliche Staatsreform umzusetzen. Das Zweite, das er gesagt hat, es ist das Ende der damaligen Ampelkoalition, das sagte er voraus, weil die Gemeinsamkeiten, die man eben nicht hatte, sich nicht mit neuem Geld mehr verwischen ließen. Und beziehungsweise die Unterschiede, die man hatte, sich mit neuem Geld nicht mehr verwischen ließen. Und das Dritte, was er gesagt hat, es ist ja fast nicht mehr zu verhindern, so sagte er mit schwäbischem Schmunzeln, dass die CDU-CSU-Fraktion die nächste Bundesregierung anführen wird. Und er sagte als letzten Satz: Und Gnade uns Gott, wenn sich dann nicht wirklich etwas im Land ändert und wir die wirklichen Probleme in unserem Land angehen.
Das hat ja die CDU im Wahlkampf versprochen. Die CDU hat einen Wahlkampf gemacht mit einer Wirtschaftswende, einer Migrationswende, also einer Politikwende. Das, was die CDU jetzt aber vorhat, sehen Sie darin einen Wahlbetrug?
Ich verstehe die vielen, die sehr enttäuscht sind. Ich bin das auch. Ich hätte das mir nicht vorstellen können, dass wir in so kurzer Zeit eine so wichtige Zusage, die wir bei der Bundestagswahl getroffen haben, nicht mehr bereit sind umzusetzen. Wir haben immer klar zum Ausdruck gebracht und unser Kanzlerkandidat Friedrich Merz ebenso. Wir müssen zunächst an der Dysfunktionalität des Staates arbeiten. Wir brauchen eine Staatsreform. Wir müssen den aufgeblähten Staatsapparat abbauen. Nur dann ist dieser Staat zukunftsfähig. Wir müssen in Bildung, Wissenschaft und Forschung investieren und nicht zulasten der nächsten Generation. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann kann man auch über eine notwendige Reform der Schuldenbremse sprechen, wie das in einem kleinen Teil für die Finanzierung der Länder und Kommunen jetzt sicherlich richtig ist, auch in diesem jetzigen Paket richtig ist. Aber eben am Ende und nicht am Anfang. Und ich stelle mir einmal vor, eine Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte mit 70 Jahren, kurz bevor sie Bundeskanzlerin werden wollte, einen solchen Vorschlag in die Koalitionsgespräche und in die CDU-CSU-Fraktion getragen. Und ich stelle mir für einen Moment vor, was der damals 50-jährige Friedrich Merz dann in der CDU-CSU-Fraktion gesagt hätte.
Herr Czaja, es gibt ja sowas wie Fraktionsdisziplin. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie nicht zustimmen werden. Kann man dann sagen, dass das Loyalitätsgefühl, was Sie vielleicht gegenüber dem Bürger spüren, ausgeprägter ist als das gegenüber der Partei?
Friedrich Merz hat in der CDU-CSU-Fraktion immer zum Ausdruck gebracht, dass jeder in jeder Frage nach seinem Gewissen zu entscheiden hat und er selbst entscheidet, was eine Gewissensfrage ist. Ich finde, eine solche grundlegende Frage für die nächsten Generationen ist natürlich eine Gewissensfrage. Und ich habe gegenüber der Fraktionsführung meine Position zum Ausdruck gebracht. Sie wissen, dass ich in dieser Frage nicht der Grundgesetzänderung zustimmen werde. Und deswegen ist meine Verpflichtung vor allem mir gegenüber, welche Position ich in der Vergangenheit vertreten habe, wir vertreten habe, welche Verpflichtung ich den Wählerinnen und Wählern gegenüber verspüre, die mir ihr Vertrauen bei der vorletzten Bundestagswahl geschenkt haben und eben auch dem, was wir zum Ausdruck gebracht haben. Und die Loyalität unseren Wählerinnen und Wählern gegenüber ist ein sehr hohes Gut.
Nun hatte Sie ja, Herr Chaya, Friedrich Merz nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden zu seinem Generalsekretär gemacht und diese Zusammenarbeit hat offensichtlich ja nicht funktioniert. Jedenfalls hat Friedrich Merz sie auch wieder dieses Amtes enthoben. So mancher wird Ihnen jetzt vorwerfen, Sie stimmen nur mit Nein, weil Sie noch eine offene Rechnung mit Friedrich Merz haben. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Friedrich Merz und ich haben die CDU-CSU-Fraktion und die CDU in einer Phase in großer, verantwortungsvoller Position übernehmen dürfen und Verantwortung tragen dürfen, als die CDU nach einer schweren Wahlniederlage die Aufgabe hatte, sich wieder selbst zu rappeln. Und wir haben die Partei aus einem tiefen Tal von gut über 20% auf damals 30% in den Meinungsumfragen geführt. Wir haben, ich will diese Zeit nicht missen, wir haben viel Gutes gemeinsam geschafft. Friedrich Merz hat dann 2 Jahre später für sich persönlich eine andere Entscheidung getroffen, weniger auf eine breitere Aufstellung der Union zu setzen, sondern sehr viel stärker auf die wirtschaftspolitischen Themen, die ihn betreffen und dafür auch jemanden zum Generalsekretär zu haben, der diese Position verstärkt. Und er hat damit mit Carsten Linnemann eine sehr gute Wahl getroffen. Für diese Einschätzung, die er hatte, war es die richtige Entscheidung. Wir hatten dazu zu dieser grundsätzlichen Aufstellung der Union differenziertere Auffassung, aber es ist sein gutes Recht als Parteivorsitzender, eine solche Veränderung herbeizuführen. Und ich habe gut und gern auch mit Carsten Linnemann danach zusammengearbeitet, tue das bis heute. Und nur weil ich jetzt weiter die Position vertrete, die die CDU-CSU-Fraktion und Friedrich Merz immer vertreten habe, ist es ja keine Illoyalität der Partei gegenüber, sondern die Frage müsste man dann, glaube ich, anders stellen.
Herr Chaya, ich habe ja auch immer das Ohr an der Partei und man hört da durchaus viel Unruhe und Bedenken gegenüber jetzt diesem Manöver. Wie ist Ihr Eindruck? Stehen Sie da alleine da mit Ihrer Haltung oder wie würden Sie die Stimmung in der Fraktion beschreiben?
Ich spüre, dass viele in der CDU-CSU-Fraktion mit sehr großen Bauchschmerzen in den kommenden Dienstag gehen und sich die Frage stellen, was ist die Alternative dazu? Und gleichwohl gibt es bei uns eigentlich 2 Grundsätze. Das eine ist, wir wollen das Wort Alternativlosigkeit nicht mehr nutzen. Denn es gibt zu allem eine Alternative. Und das Zweite, ich will den Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion auch immer wieder sagen, es gibt dazu natürlich eine Alternative. Es wird Koalitionsverhandlungen mit der SPD geben. Und es gibt nur nicht die Grundgesetzänderung. Die Notwendigkeit, die Bundeswehr und unsere Verteidigungsfähigkeit zu unterstützen, ist auch ohne diese Grundgesetzänderung möglich. Aber wir überdecken nicht mit sehr, sehr vielen neuen Schulden, der höchsten Neuverschuldung, die jemals von einer Bundesregierung in so kurzer Zeit vorgenommen wurde, die eigentlichen Herausforderungen des Landes, nämlich eine wirkliche Staatsreform herbeizuführen, Leistung in unserem Land wieder zu belohnen, die sozialen Sicherungssysteme nach Gerechtigkeitsfragen zu überprüfen und dieses Land aus einer Wirtschaftskrise herauszuführen, in der wir uns derzeitig befinden. Und das wird nicht mit 500 Milliarden leichter, sondern das wird mit weiteren 500 Milliarden, die zur Verfügung stehen, sogar schwerer werden. Und ich glaube, es wäre für die CDU-CSU-Fraktion und für diese Koalitionsverhandlung mit den Sozialdemokraten eine deutlich bessere Ausgangsbedingung, es nicht mit der von Frau Esken und Herrn Klingbeil geforderten Aufweichung der Schuldenbremse zu tun.
Haben Sie das Gefühl, dass die CDU sich von der SPD hat über den Tisch ziehen lassen bei den Sondierungsgesprächen?
Ich war bei den Sondierungsgesprächen nicht dabei, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber die Maßgabe, die Frage der Auflösung der Schuldenbremse vor die Klammer zu ziehen, vor die Koalitionsverhandlungen, entspricht nicht der Zielstellung, die wir hatten und die wir auch im Wahlkampf immer zum Ausdruck gebracht haben, dass wir nämlich an der Funktionalität des Staates arbeiten müssen. Und die Beispiele gibt es doch zuhauf. Brücken, die nicht gebaut werden, weil unsere Genehmigungsverfahren zu kompliziert sind. Beschaffungen bei der Bundeswehr, die nicht stattfinden, weil das Beschaffungsamt dafür nicht in der Lage ist. Ein Berliner Flughafen, der völlig aus dem Ruder geraten ist, weil die rechtlichen und gesetzlichen Auflagen immer größer wurden und am Ende Ortsteilbürgermeister darüber entschieden haben, ob dieses oder jenes gebaut werden darf oder nicht. Und es zeigt doch, mit mehr Geld löse ich diese Herausforderung nicht, sondern ich verdecke die eigentlichen Probleme. Davor hat Schäuble immer gewarnt.
Sie sind ja ein Politiker, der insbesondere die Interessen des Ostens vertritt und im Blick hat. Wenn man jetzt auf das blickt, was gerade passiert, Sie haben schon besprochen, die Union hat eigentlich was anderes versprochen in den letzten Monaten. Befürchten Sie, dass es einen Vertrauensverlust geben wird und wie groß wird der sein, insbesondere im Osten, wo die CDU ja schon Probleme hat, noch ihren Status als Volkspartei zu behalten?
Der Osten ist häufig Frühindikator, Seismograf für die Veränderungen in unserem Land. Als wir bei der letzten Bundestagswahl 20% im Osten hatten, haben wir gesagt, das wird irgendwann auch im ganzen Land der Fall sein. Heute haben wir 35-40% im Osten und 20% im ganzen Land. Und die Menschen haben ein sehr genaues Gespür dafür. Vielleicht im Osten etwas größer noch als in der Bundesrepublik groß gewordenen Menschen im Westteil unseres Landes, wann etwas ins Kippen gerät. Und eine solch grundlegende Änderung zu dem, was man vor der Wahl gesagt hat, nach der Wahl umzusetzen, ist ein sehr hoher Vertrauensverlust in die demokratische Mitte. Und ich kann nur davor warnen, dass dieser Weg Erfolg hat.
Herr Chaya, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hält man den Atem an, ob die Achterbahnfahrt weitergeht. Unsere Frau in New York ist nah dran am Geschehen. Wall Street Reporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Es gibt viele Termine in dieser Woche, die FED-Tag zum Beispiel. Anne, sag uns, kommt die nächste Zinssenkung in den USA? Was glaubst du?
Nee, ich denke, diesmal wird es wieder keine Zinssenkung geben. Die Inflation war zwar zuletzt wieder leicht zurückgegangen und auch stärker als erwartet auf 2,8% von zuvor 3%. Aber wir sind damit immer noch weit von dem 2%-Ziel der Notenbank entfernt. Und die Aussagen der Fed waren zuletzt auch immer, dass sie eine nachhaltige Abschwächung der Inflation erst sehen will, bevor sie die Zinsen weiter senkt. Außerdem wird die Notenbank auch erstmal abwarten wollen, wie es mit Trump und seinen Aktivitäten weitergeht, die im Zweifel die Inflation eher wieder antreiben. Aber auch wenn es am Mittwoch wohl keine Zinssenkung geben wird, erhoffen sich die Anleger natürlich neue Details und Aussagen zur weiteren Strategie der Fed. Abgesehen davon gibt es diese Woche auch noch Quartalszahlen von FedEx, Nike und Micron.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Weltmeere befahren werden, dass wir gerne in ihnen tauchen und an ihren Stränden Urlaub machen, aber dass wir trotzdem immer noch so wenig wissen, wer da eigentlich drin wohnt. Genau das möchte Ocean Census ändern. Die Mission dieses Projekts, über 100.000 neue Meereslebewesen zu entdecken und das in den nächsten 10 Jahren. Dahinter steckt die Nippon Foundation aus Japan. Sie möchte mehr über unentdeckte Spezies herausfinden. Man will die grandiose Biodiversität der Meere besser verstehen und diese natürlich dann auch schützen.
The more we know and the better we know them, the better we can protect them.
Every species that we find is part of the library of the ingenuity of nature. It has had to adapt to the conditions in which it lives. So that's why deep sea biodiversity matters and that it's important that we continue to protect it for the future.
Und dafür bereisen Teams von Ocean Census die ganze Welt, um für ihre Expedition Hotspots der Ozeane zu finden, wo noch unbekannte Arten vermutet werden. Die Wissenschaftler arbeiten vor Ort mit verschiedenen Mitteln. Mit Tauchern, Tiefseerobotern oder U-Booten suchen sie unter der Wasseroberfläche nach neuen Arten. Wenn sie dann eine entdeckt haben, wird es an Land von Wissenschaftlern im Labor überprüft und genau beschrieben. Seit der Gründung des Projekts im vorletzten Jahr hat man schon 866 neue Arten entdeckt, alle aus einer Tiefe bis zu 5000 Metern. Gefunden wurde ein neuer Seestern aus der norwegisch-grönländischen See. Wenn der mal Trump nicht in die Finger kommt. Es wurde eine neue Tiefseeschnecke entdeckt, neue Korallenarten auf den Malediven. Besonders auffällig ist der Gitarrenrochen, der eben die Form einer Gitarre hat. Diese neu entdeckte Art ist eine Kombination aus Rochen und Hai. Bis jetzt sind laut eigenen Angaben von Ocean Census gerade mal 10% aller im Meer lebenden Arten entdeckt worden. Vielleicht finden die Forscher auch noch irgendwann das echte Bikini Bottom mit SpongeBob-Schwammkopf, dem lustigen Zeichentrickschwamm.
Mir gefällt dein Ton nicht.
Das glaube ich dir. So besser.
Und wenn die Leute von Ocean Census SpongeBob in den Tiefen der Meere nicht entdecken sollten, schwamm drüber.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
L is for the way you look at me.
Dass die Jazz-Ikone Nat King Cole zwar weltweit berühmt für ihre Hits war und ist,
Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
Aber hierzulande kaum einer weiß, dass der Mann auch ein großer TV-Star war. Er war der erste Afroamerikaner, der eine eigene Varieté-Sendung im US-Fernsehen moderierte. 1956 war das der Hammer.
In the evenings may I come and sing to you. All the songs that I would like to bring to you.
The Nat King Cole Show.
Seine Sendung begann als Radioshow. Aber weil es gut lief, wurde daraus eine große Produktion im Fernsehen auf NBC. Cole schrieb damals Geschichte. Heute, im Jahr 1919, wurde er geboren in Alabama. Er wurde ein Mann der Musik, des Fernsehens und der Unterhaltung. Und ein Mann der Gerechtigkeit, der sich in den segregierten USA der 50er Jahre in der Bürgerrechtsbewegung engagierte.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see.
Heute gilt Nat King Cole als einer der größten Jazzkünstler. Er konnte nicht nur singen, sondern war auch ein Meister darin, die Elfenbeintasten zum Klingen zu bringen. Schon mit 4 Jahren spielte er das Klavier in der Kirche seines Vaters, eines Baptistenpredigers. Er gründete mit seinem Bruder eine Band, The Rogues of Rhythm. Kurzzeitig feierte diese Band Erfolge mit einer eigenen Broadway-Show. Doch das Projekt scheiterte und Cole zog an die Westküste, wo er sich als Pianist durchschlug. In einem Club in Los Angeles wurde er entdeckt und engagiert. Cole stellte eine eigene Rhythmusgruppe zusammen. Und so entstand 1939 das legendäre King Cole Trio, deren erster Hit hieß Straighten Up and Fly Right.
Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
1943 war das und von da an ging es bergauf. Nat King Cole feierte Erfolg um Erfolg und gewann Preis um Preis. Zum einen für seine Musik mit 11 Grammy-Nominierungen, von denen er 2 gewann. Für seine TV- und Radioshows erhielt er 1963 einen Special Award bei den Golden Globes und konsequenterweise 2 Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Einmal in der Kategorie Fernsehen und einmal in der Kategorie Musikaufnahmen. Aber wie sang einst schon Billy Joel? Only the good die young. So war es auch bei Nat King Cole. Mit nur 45 Jahren starb er an schwerer Krankheit. 1990 wurde er postmortem für seinen Einfluss auf die Jazzgeschichte in den USA, sein Engagement im Kampf für Gleichberechtigung und seine wunderbare Musik mit dem Grammy Lifetime Achievement Award geehrt. Nat King Cole und seine Stimme sind unforgettable.
Unforgettable. That's what you are.
unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
In every way and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.